Wenn ich kurz vor Weihnachten in einem Beitrag auf LinkedIn Folgendes lese: Ich wünsche dieser und den folgenden Generationen, dass wir alle etwas gemeinsam tun, dass dieser wunderschöne Planet mindestens so lebenswert bleibt, wie er heute ist. Und der Verfasser Banker bei der Deutschen Bank ist, dann werde ich neugierig.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass heute Enrico Eberlein, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Deutschen Bank, bei mir zu Gast ist und mir hoffentlich bei meiner Neugierde helfen kann. Dazu kommt, dass er heute mein Jubiläumsgast ist. Der letzte Podcast mit Dina Reit war zwar mein 25. Podcast, aber Enrico ist heute mein 25. Gast, da es einen Impuls-Podcast am Anfang gab. Hallo Enrico, schön, dass du heute mein Jubiläumsgast bist, dass ich dich dazu begrüßen darf. Ich freue mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch.
Ja, welche Ehre, Jürgen. Herzlichen Dank für die Einladung und ja, ein schönes Zitat, was du rausgesucht hast, finde ich.
Ja, das hat mich tatsächlich sehr angetriggert und dann kommen wir natürlich schon direkt zu der Frage, Banking und Nachhaltigkeit, wie passt denn das überhaupt so zusammen? Vor allem natürlich vor dem jetzt sehr aktuellen Hintergrund, nämlich gerade haben ja in Amerika alle großen US-Kreditinstitute sind ausgetreten aus der Klimaschutzinitiative Net Zero Banking Alliance. Und die NZBA, vielleicht zur Info, wurde 2021 von über 140 Banken gegründet und die Deutsche Bank war ja auch Gründungsmitglied, um in den Geschäftsbereichen Kreditvergabe, Investitionen, Finanzmärkte, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Vermutet wird ja jetzt, dass die amerikanischen Banken ausgetreten sind, um Streit mit der neuen US-Regierung schon zu vermeiden. Passt dann vielleicht Banking und nachhaltig doch nicht so gut zusammen? Oder wie siehst du das? Wie würdest du das bewerten, dass da diese 6 Banken sich plötzlich verabschieden?
Spannende Frage, ehrlicherweise. Was die amerikanischen Banken wirklich umtreibt, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich hätte auch eine Vermutung, die wahrscheinlich gar nicht so weit von deiner entfernt ist an der Ecke, aber möchte ich mich an Spekulationen nicht beteiligen. Aber natürlich, es passt definitiv Banking und Nachhaltigkeit zusammen. Ich behaupte sogar, oder zumindest sage ich mal, es ist essentiell, weil am Ende ja es sich um Finanzströme dreht und die Wirtschaft, die Gesellschaft funktioniert halt nur mit den Finanzströmen und die sind meistens ja vor den eigentlichen wirtschaftlichen Aktivitäten. Also wenn wir in der Wirtschaft, Gesellschaft was bewegen müssen, wird das nur mit Banken funktionieren und dementsprechend schließen sich die beiden Dinge hoffentlich definitiv nicht aus, sondern sie werden eher intensiver.
Das heißt, die NZBA wird jetzt dadurch nicht aufgelöst, dass diese 6 amerikanischen Banken verschwinden, sondern sie bleibt weiterhin bestehen und auch hält an dem Ziel fest.
Also ich habe keine anderslautenden Informationen. Wir sind ja auch weiter Mitglied, also gehe ich davon aus, dass das so bleibt. Ja, und hoffe.
Das klingt doch schon mal gut. Du bist ja Initiator der grünen Filiale bei der Deutschen Bank. Kannst du mal so ganz kurz erzählen, wie es zu der Idee kam, was dahinter steckt oder wie man überhaupt auf so eine Idee kommt, eine grüne Filiale zu machen? Ich glaube, das sind ja alle Filialen der Deutschen Bank bundesweit, ne? Ist das richtig?
Genau. Es sind mittlerweile alle Filialen der Deutschen Bank auf das Konzept aufgeschalten worden. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Indem sich ein paar hochmotivierte Köpfe zusammensetzen und versuchen, eine Lösung zu kreieren. Eigentlich war der Ursprung etwas anders. Wir haben unterschiedliche nachhaltige Produkte im Angebot, natürlich auch im Investmentbereich. So, und wir haben uns gewundert, dass wir natürlich in der Gesellschaft, das ist jetzt ungefähr kurz zum Start vor Corona, also ist schon ein paar Jährchen her, haben wir uns gewundert, wieso in der Gesellschaft überall über Nachhaltigkeit gesprochen wird, aber solche Produkte nicht so wirklich nachgefragt werden, also nicht proaktiv von den Kunden. Und der Sache sind wir auf den Grund gegangen. Es wird dann sonst eine längere Geschichte, wenn ich alles erzähle. Deswegen, das sprengt deine Podcast-Zeit, vermute ich, Jürgen. Aber
Die kommen wir mehr Teile daraus.
Die Kurzversion ist, wir haben dann so ein paar Knackpunkte gefunden, woran das gelegen hat, dass das nicht zueinander gekommen ist. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das lösungsorientiert verändern. Und dafür haben wir das Konzept der grünen Filialen erfunden. Klingt, das ist eigentlich der Arbeitsbegriff. Wir wollten den Begriff eigentlich irgendwann mal ändern, aber das manchmal gibt es ja so Dinge, die entwickeln sich so von alleine und der war nicht mehr einzufangen. So.
Das ist wie diese Designerlampe, die man beim Umzug einmal an die Decke hängt, ne, in der Fassung und dann
Man sagt, die ändert man irgendwann und dann ist es dann doch so geblieben, weil sie irgendwie alle so schick fanden und irgendwie cool. Also ich hoffe, das ist auch so mit den grünen Filialen. Das bestätigt zumindest das Ausrollen. Ja, das Konzept ist, glaube ich, im Vorgehen das Besondere, weil wir halt anders vorgegangen sind als bei üblichen Themen, wie wir sozusagen das, die Menschen auf der Reise mitnehmen. So, aber da kommen wir vielleicht noch, vielleicht hast du ja noch die eine Frage, dann sage ich ganz zwei, drei Sätze mehr dazu. Ja,
ja, was mich tatsächlich noch interessiert, du hast gerade gesagt, direkt zum Anfang, das Konzept entstand kurz vor Corona. Es ist ja Corona was gewesen, was unglaublich vieles ausgebremst hat, weil dann war alles zu, dann wurde alles geschlossen. Auch viele Bankfilialen waren ja zu. Aber das konnte die grüne Filiale oder diese Idee nicht stoppen, dass dann nach Corona plötzlich keiner mehr Lust hatte, das weiterzumachen. Oder hattet ihr gerade dann Zeit, das konzeptionell gut zu entwickeln?
So eine richtige Antwort gibt es da gar nicht dazu. Also es hatte eigentlich definitiv keinen negativen Impact. Es hat uns natürlich die Arbeit etwas erleichtert an manchen Stellen, an manchen auch erschwert, einen kreativen Prozess nur virtuell zu machen. Diejenigen, die das schon mal begleitet haben, wissen, dass das irgendwie schwierig ist so am Bildschirm. Da ist so ein Workshop-Raum, cool gestaltet, coole Atmosphäre, natürlich eine andere Hausnummer. Hat uns aber nicht eingebremst. Und die neuen Medien, die vor Corona ja teilweise manchmal noch in der Nutzbarkeit in Deutschland undenkbar waren, haben natürlich auch Dinge beschleunigt. Also ich würde sagen, das hat sich ausgeglichen. Also dementsprechend hatte Corona weder einen negativen noch einen positiven Einfluss. Und wir haben uns natürlich sehr stark darauf fokussiert. Vielleicht hat sozusagen Nachhaltigkeit war ja da deutlich positiver belegt in der Gesellschaft, als es vielleicht heute aktuell diskutiert wird. Da könnte es sein, dass Corona sogar geholfen hat, ne? Weil irgendwie haben sich alle nach was Positivem gesehnt und vielleicht war es der Punkt Nachhaltigkeit, aber ich bin kein Psychologe. Das ist jetzt schlichtweg eine Vermutung von mir an der Stelle. Also ja, ich denke eher positiv als negativ, dass es gewirkt hat. Das hat definitiv nicht dem Projekt irgendwo Schaden genommen.
Dass Nachhaltigkeit plötzlich so eine Sehnsucht hervorruft, ist ja so eine Sache. Also es gibt ja die jährliche Führungskräftebefragung der Wertekommission. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Die Wertekommission macht das jedes Jahr jetzt seit weit über 10 Jahren. Und da werden auch immer die Kernwerte der Führungskräfte mit abgefragt. Und auf den vorletzten Platz kommt seit Jahren nämlich immer die Nachhaltigkeit mit gerade mal 4%. Und den letzten Platz belegt Mut mit in der Regel so um die 2%. Das heißt, Mut und Nachhaltigkeit scheinen nicht die bevorzugten Werte bei Führungskräften zu sein. Jetzt bist du aber relativ mutig und setzt dich als Führungskraft für Nachhaltigkeit ein und scheinst damit ja zu den eher seltenen 4% zu gehören, denen das wichtig ist. Also welche persönliche Bedeutung hat denn Nachhaltigkeit dann für dich?
Und ich kannte die Befragung nicht, ehrlicherweise, ne? Also wusste nicht, dass ich so mutig bin.
Schicke ich dir gerne mal zu.
Ja, super. Also ich fühle mich gar nicht so mutig, ehrlicherweise. Mein eigener persönlicher Antrieb ist ganz einfach. Mit 3 Kindern denkt man natürlich über seinen Horizont hinaus, also hoffe ich zumindest. Und dementsprechend sage ich, sie sollen den Planeten mindestens in dem Zustand, wie wir vorfinden, am besten noch ein Stück besser. Da geht, glaube ich, noch wieder ein bisschen besser. Und für die nächsten Generationen war so. Also dementsprechend, das war mein Treiber. Und ich sag mal so, als Führungskraft lebt man ja in unterschiedlichen Facetten Verantwortung. Und ich finde, neben der Verantwortung, die man in seinem beruflichen Kontext hat, gehört natürlich auch gesellschaftliche Verantwortung dazu. Man hat täglich mit vielen Menschen zu tun. Man kann Dinge bewegen, man kann Dinge entscheiden. Und ich finde, da gehört es dazu. Dementsprechend war es für mich weder Mut, es war einfach für mich ehrlicherweise eine Selbstverständlichkeit, da etwas zu bewegen.
Aber ist denn das etwas, was sich schon dein ganzes Leben mit begleitet, dass du so denkst? Oder gab es doch irgendwo so in deinem Leben mal irgendwo den Punkt, wo du gedacht hast, vielleicht ist das, was ich bisher so mache, gar nicht so toll und vielleicht sollte man doch mal anfangen, etwas anders zu denken? Ich denke da immer gerne auch an Axel Kaiser von Dentabs, den ich ja auch im Podcast hatte, der auch gesagt hat, dass so das sich beschäftigen mit einem Teil, mit einem wichtigen Teil und darüber nachdenken, was wichtig und was richtig ist, dazu geführt hat, dass dann eben immer mehr er in seinem Leben geändert hat. War das bei dir womöglich auch so?
Ja, also wenn du mich vor, gehen wir mal, 15 Jahre zurück kennengelernt hättest, hätten wir, glaube ich, über andere Inhalte gesprochen. Das gebe ich offen zu. Und ich sage das auch ehrlich, also ich bin sehr gern Auto gefahren. Also das hat sich irgendwie verändert. Und sehr gern schnelle Autos, was jetzt nicht sehr umweltschonend ist. Und das hat sich total geändert. Also man sieht, es war eine Entwicklung. Die Entwicklung ist hat im Grunde genommen einen Auslöser aus meinem gesundheitlichen Grunde, gebe ich offen zu, dass man sich dann nochmal etwas intensiver über den Sinn des Lebens Gedanken macht. Das klingt jetzt so dramatisch, aber wenn man da auf der Couch sitzt und gerade aus der Not-OP kommt, dann denkt so, das ist ja nochmal gut gegangen. Wie genießt du eigentlich dein Leben und was tust du eigentlich? Und was soll jemand mal von dir sagen, wenn du nicht mehr da bist? Und dann kommt man sehr stark ins Grübeln, sehr, sehr stark ins Grübeln, gebe ich zu. Ich suche heute noch die eine oder andere Antwort. Und dann war das eigentlich ein Beschleuniger. Also ich war schon auf dem Weg, aber das hat das Thema beschleunigt. Bin ich perfekt? Bei weitem nicht, bei weitem nicht. Habe ich auch gar nicht den Anspruch. Aber ich finde, wenn jeder einen kleinen Weg geht, das macht in der Summe große, große Schritte. Und so wie Axel Kaiser, das kann ich nur bestätigen, der ist mir ja auf dem Weg auch öfter begegnet, kommt immer wieder was Neues dazu, wo du sozusagen sagst, ach stimmt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ne? So, ja. Also alles auf einmal, alle Bälle auf einmal hochhalten, ist eigentlich Unsinn. Wir sind alle gut beschäftigt, jeder in seinem Leben, privat und geschäftlich. Aber sich so langsam reinzuwachsen, ist eigentlich eine gute Methode. Und dann fühlt sich das irgendwie gut an und schon mal gar nicht wie Verzicht oder Belastung.
Ja, wenn man so das Gefühl hat, das Richtige zu tun, das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was einem plötzlich irgendwie gut tut. Und ich finde dieses, was du gerade gesagt hast, wenn man sich so mal fragt, wer will ich eigentlich gewesen sein? Das hat ja Rutger Bregmann in seinem neuen Buch Moralische Ambitionen sehr schön in eine Frage gefasst. Wir müssen uns fragen, was für ein Vorfahr wir sein wollen. Wir denken auch an unsere Vorfahren und möchten wir das mal irgendwann unsere Nachfahren gut über uns denken oder naja, vielleicht dann eben nicht so, ist uns das egal. Und ich denke, da kommt man dann schon sehr schnell darauf, dass man mal über das eine oder andere mehr nachdenkt, was man eigentlich macht.
Ja, also für mich sind das auch so ganz einfache, praktische Beispiele. Ne? Also mit den großen Kindern sind wir hier an den Badesee um die Ecke gefahren immer. Toller See, kann man toll baden, Natur pur. Der See hat mittlerweile nicht mehr sehr viel Wasser. Also sollte ich irgendwann Enkel haben, werden die davon nicht haben. Da können die durch den See durchlaufen, wenn das so weitergeht. Ja, das ist krass. Und das ist ja nur ein ganz einfaches Beispiel, wo man sieht, wie sich das verändert. Oder wenn ich in meinen Garten sehe und dann denke ich so, wir haben eigentlich jetzt natürlich nicht, aber im April und denke so, das fühlt sich wie Hochsommer an, weil es seit Wochen nicht geregnet hat. Und ich finde, da sollte man schon ins Denken kommen und sagen, da müssen wir was tun. Ja.
Ja, ich hatte ja den Josef Holzer als Gast in meinem Podcast, die beschäftigen sich ja mit Böden und Wälder und dergleichen, Permakulturexperten beraten weltweit Kommunen und auch Privatwirtschaft. Und der erzählte gerade, als wir den Podcast hatten, dass er aus Sizilien angefragt worden ist, weil die auch dort ein Riesenprojekt haben, weil da eine Riesenlandfläche droht auszudörren, weil die einfach kein Wasser mehr haben. Wenn man sich sowas mal tatsächlich anschaut, dann denke ich, da kommt man wirklich ins Nachdenken.
Ist so. Und ich habe immer das schöne Bild, ich weiß nicht, ob du das Bild von mir, ich nutze das immer sehr, sehr gern, zum Thema Wasser. Wie viel Wasser haben wir eigentlich auf diesem? Wir sind ja der blaue Planet. Der Basketball ist sozusagen das Wasser auf der Erde. Der Golfball ist das vorhandene Süßwasser auf der Erde, also ist schon mal nicht mehr viel dabei. Und eine Perle, in der Größe einer Perle, ist das nutzbare Süßwasser. Also dementsprechend sollten wir uns sehr genau überlegen, wie wir mit Wasser umgehen. Und was wir an Lösungen haben durch die bereits vorhandenen Klimaveränderungen, dass es nicht noch mehr Regionen gibt, die austrocknen. Ich glaube,
das ist tatsächlich eine eindrucksvolle Metapher, finde ich. Also das war mir so nicht bewusst. Musst du mir mal sagen, wo das her ist, weil ich das tatsächlich ein schönes Beispiel finde, wenn man sowas so beschreibt, dass ich das sofort vor Augen habe. Ne? Das finde ich eigentlich richtig stark.
Ist übrigens ein Teil des Grüne Filialen-Konzeptes. Wir hatten eine Ausstellung einer befreundeten Gesellschaft und da waren Wasserexperten da. Und die haben über Wasser eine kleine Ausstellung hier in Berlin gemacht und die haben dieses Bild verwendet und dieses Wissen. Das hat sich bei mir selbst so eingeprägt, dass ich das immer sie sehr schnell zitiere, wenn es um Wasser geht.
Ja, du kannst das ja auch sehr schön darstellen optisch. Ne? Du stellst sie nebeneinander und dann hast du sofort diesen Unterschied und das brennt sich ja ein. Ne? Aber da sind wir wieder bei der grünen Filiale. Was macht denn eigentlich so eine grüne Filiale aus? Also was sind denn die Kriterien, um als grüne Filiale zu gelten? Das würde mich echt mal jetzt interessieren.
So, ich glaube, die meisten sind gedanklich jetzt sofort bei, die nutzen kein Papier oder wenn nur Ökopapier und Ökostrom etc. Das sind natürlich Themen, die da auch eine Rolle spielen. die aber grundsätzlich in der Bank eine Rolle spielen. Also die haben wir jetzt nicht extra für die grünen Filialen ausgerollt, weil wir das sozusagen anders managen. Das geht um am Ende sozusagen die Beratenden, unsere Beraterinnen und Beraterinnen aufzuschlauen, damit sie die Beratungsleistung bringen können. Weil unser als Bank ist der größere Hebel nicht in dem eigenen grünen Fußabdruck, also wie viel Strom wir in der Filiale verbrauchen oder wie viel Papier in der Beratung, sondern die Finanzströme, die bewegen. Also wo investieren unsere Kunden hin, ihre Gelder, wo legen sie Geld an oder wofür werden die Kredite benutzt. So, und am Ende ist es ja so, wir haben überall gausche Normalverteilung. Also wir haben Menschen, die sind schon ganz weiter vorn als ich. Es gibt Menschen, die sind da positiv eingestellt, suchen noch Inspiration und vielleicht gibt es sicher auch kritische Geister und vielleicht manchmal sogar mehr als in der Vergangenheit. Und unsere Idee war sozusagen, die Menschen auf diese Reise mitzunehmen. Das heißt, wir haben sie erst, und das ist wirklich ungewöhnlich, finde ich, abgeholt aus ihrem privaten Kontext. Also was tun sie heute, was tun sie nicht? Wo sind sie gedanklich? Wie gehen sie mit dem Thema um? Also wir sind so in das Thema reingestartet. Also es hatte weder was mit Banking zu tun, noch etwas mit Bankprodukten, sondern schlichtweg mit gesellschaftlichem Leben. So, und wir wollen da auch nicht als Polizei vorherrschen und sagen, wir sind die Besten und können das alles. Das steht uns mal gar nicht zu. Und wollen wir auch gar nicht. Ist auch schwer, den Anspruch zu leben. Sondern wir wollen wirklich ein Mindset in der Mitarbeiterschaft verändern, weil es gibt, finde ich, immer zwei Dinge, die großen Hebel von Unternehmen sind. Das eine ist die Regulatorik. Ne? Das fängt von Messen, Wiegen und klaren Vorgehen an. Das zweite ist aber natürlich die Mitarbeitenden auf der Reise mitzunehmen, weil ich kann natürlich also Nachhaltigkeitsberatung mir als Unternehmer einkaufen, wird vielleicht momentan schwieriger, weil die Nachfrage sehr groß war und das Angebot vielleicht nicht so. Aber ich denke, die höchste Kompetenz ist ja eigentlich bei jedem selbst an seinem Arbeitsplatz. Er ist jeden Tag an seinem Arbeitsplatz. Er weiß, was es Vor- und Nachteile gibt. Er weiß, wo man etwas entwickeln kann. Er kann oder sie kreative Ideen entwickeln. Also müssen wir sie dazu befähigen und sie selber auf den Weg mitnehmen. Und das war die Philosophie dahinter. Und so sind wir eingestiegen. Ungewöhnlich. Da muss man sich, denke ich, auch als großes Unternehmen einlassen. Kostet auch ein bisschen Geld und Zeit. Und der zweite Schritt war, um das vielleicht noch ein bisschen plastischer zu machen, der zweite Schritt war einfach die Frage, was sollte die Bank ändern, um nachhaltiger zu sein? Und der zweite oder dritte Punkt dazu war, was würden Sie vor Ort direkt in Ihre Filiale ändern? So. Und alleine.
Also die Frage habt ihr den Mitarbeitern gestellt, oder?
Genau. Und bei den ersten 40 Filialen hatten wir Tagen, muss man schon fast sagen, 1000 Vorschläge, was man tun könnte. Wow. Die doppelten sich natürlich und dreifachten, aber per se, was das für eine Dynamik war, da waren wir selber überrascht, was da an Themen kam, die man angehen konnte. Und es bildeten sich vor Ort in den Teams direkt, die haben sich dann selber Green Teams genannt und haben quasi in ihren Büros, in ihren Filialen vor Ort Begehungen gemacht und gesagt, da können wir was ändern, da können wir was ändern. Ne? Also da waren halt so Themen wie Plastikflaschen sind dann sehr schnell überall verschwunden, was vorher das Normalste auf der Welt war, wenn man Kunden Getränke anbieten möchte etc., wurden diese Veränderungen angenommen. Also wir haben das nicht vorgegeben, sondern wir haben es sich entwickeln lassen, weil die Zielrichtung war am Ende, ein positives Mindset zu schaffen, eine Sinnstiftung zu schaffen und ein positives Umfeld, um die Menschen dann unsere Kolleginnen und Kollegen zu qualifizieren. Warum? Erwachsenenqualifizierung läuft nur über den freiwilligen Part. Da kann man keinen zwingen. Bei Kindern ist das noch ein bisschen anders. So, das heißt, wir brauchen eine positive Grundlage, dass sie Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Und dann kamen natürlich die eigentlichen Banking-Themen, die wurden qualifiziert für die Beratung etc. Aber auch da haben wir sehr schnell gesehen, das ist herausfordernd. Warum? Du sitzt bei deinem Banker deines Vertrauens und, keine Ahnung, möchtest ein Haus finanzieren oder eine Sanierung. Und die erste Frage des Bankers ist, wie haben Sie denn an das energetische Sanieren dran gedacht? Oder ist das ein Thema, was Sie bewegt? Ne? So. Mhm. Und dann erntet man natürlich viele positive Stimmen, aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt fangen sie auch schon damit an und man kommt in eine Diskussion, die eigentlich mit Banking nichts zu tun hat. So. Und dafür muss man natürlich Beratende vorbereiten. Also wir sind nicht Autoexperten, Ernährungsexperten, Banker und keine Ahnung, Transportexperten in allem. Das heißt, Schuster bleibt bei deinem Leisten, aber es hilft natürlich trotzdem in der Beratung auch bei den anderen Themen Wissen aufzuschlauen und das haben wir dann mit angeboten. Also das geht noch weiter. Also das ist nur die Spitze, der Start in das Thema. Aber so hat es angefangen. Ich glaube, man sieht da so ein bisschen, in welche Richtung das geht.
Ja, das ist wirklich so wie den ersten Schritt machen und dann sukzessive nach und nach kommen weitere Ideen dazu. Und da sind wir dann wieder bei Axel Kaiser, ne? Der sagt, wenn man einmal angefangen hat, kommen viele Ideen plötzlich, wo man überlegt, was man machen muss. Ich habe das in der Praxis auch immer wieder erlebt, dass Unternehmen oft sagen, ja, was soll man machen, wenn wir jetzt hier alles nachhaltig machen sollen? Ich kann doch nicht alles umstellen auf einen Schlag. Nein, muss man ja auch nicht auf einen Schlag, aber mal irgendwo anfangen und überlegen, wo kann ich denn den ersten Schritt machen? Und dann kann man irgendwann den zweiten Schritt machen. Aber das wird dann manchmal leider nicht so gesehen. Jetzt ist ja auch tatsächlich Geld anlegen ein großer Hebel in Sachen Nachhaltigkeit. Ich habe in einer anderen Moderation gehabt, wenn man so ein Kontoguthaben von 4.000 Euro auf so einer ganz klassischen Art und Weise anlegt, dann hat man plötzlich, wenn man Pech hat, einen zusätzlichen CO2-Fußabdruck von ungefähr einer Tonne noch im Jahr. Obendrauf auf das, was man sowieso macht. Achtet ihr auch auf solche Sachen, dass ihr da die Leute entsprechend beratet und denen das sagt? Also ne, hier gibt es auch entsprechend grüne Investments in, weiß ich nicht, Solarindustrie, Windkraft etc. pp. Bietet ihr das dann auch dort direkt mit an?
Also es ist sogar gesetzlich verpflichtend seit, jetzt muss ich überlegen, sind es jetzt fast 2 Jahre, ist es sogar gesetzlich verpflichtend, wenn du eine Beratung durchführst im Investmentbereich. Also das heißt, es werden von den Kundinnen vorher die Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt. Das ist für einen Laien komplexes Thema, aber das ist für alle Institute verpflichtend, für alle Beratenden. Der Kunde wird gefragt, sozusagen, was ihm wichtig ist, was er ausschließen will. Das kann man sehr detailliert machen, das kann man aber auch auf einer sehr abstrakten Ebene machen, um das sozusagen zu integrieren. Und ja, genau, das war auch quasi unser Ziel der grünen Filialen, dass wir das aber bereits vor der gesetzlichen Verpflichtung machen. Also, dass wir sagen, wir machen das auf freiwilliger Basis. Es fühlt sich ja irgendwie immer besser an, ehrlicherweise für beide Seiten, wenn es jetzt nicht darum geht, irgendein Gesetz einen Haken dran zu machen. Und das war auch die Grundidee. Und das haben wir so sagen, das war auch die Zielrichtung, dass wir gesagt haben, wir machen alle dafür positiv im Mindset. Wir machen eine Sinnstiftung, wir nützen das richtige Wissen und dann können wir damit in die Beratung reinstarten. Genau das war das Ziel. Ja, und ja, genau das wird sozusagen gemacht. Am Ende ist natürlich das Geld des Kunden, also er trifft die Entscheidung. Aber ich bin immer wieder gefragt worden, wie ist eigentlich die Resonanz der Kunden so? Und die ändert sich gerade ein bisschen, der Schwerpunkt. Das hat auch was mit dem Ukraine-Krieg zu tun, muss ich sagen. Da haben sich die Kapitalströme und Märkte ja deutlich verändert, hin zu weniger nachhaltigen Investments aus bekannten Gründen. Aber bis dato muss man sagen, war das sehr oft ein sehr hoher Prozentsatz, ein sehr positives Feedback. Also die meisten Kundinnen waren sehr offen, vor allen Dingen, wenn sie sehr langfristig Gelder investieren und sagen, naja, das ist ein Trend für die Zukunft für uns. Das macht allen Sinn, diese Punkte zu berücksichtigen. Mhm. Das kann man schon so sagen, ja.
Aber ich glaube, hier kann man auch mal ganz klar sagen, es liegt auch tatsächlich an den Verbrauchern und Konsumenten selber, wie sie entscheiden. Sie haben ja mit ihrem Geldbeutel auch tatsächlich einen unglaublich starken Hebel in der Tasche, mit dem sie Veränderungen anstoßen können. Und wenn ich zu einer Bank gehe und sage, nein, ich möchte jetzt nicht in Rüstung investieren, sondern ich möchte weiter in Windkraft, Solaranlagen investieren, dann ist es ja auch eine bewusste Entscheidung, dass es von beiden Seiten ja auch da sein muss. Ihr macht die Angebote, aber die Leute müssen sie halt auch annehmen. So würde ich das jetzt mal sagen, ne?
Ja, also ist so. Und der Konsument hat ja oft mehr Macht, als viele glauben. Das ist definitiv. Ja,
das stimmt.
Definitiv so, das unterschätzen viele. Aber ja, man sieht es, das wird noch nicht sozusagen regelmäßig nachgefragt, würde ich jetzt so behaupten. Es gibt natürlich jetzt, kennen keine deutschlandweiten Statistiken, aber das liegt sicher auch daran, das Thema ist natürlich sehr komplex. Der eine oder andere, dem ist gar nicht so bewusst, dass er das so direkt mit seinem Kapitalanlage berücksichtigen kann. Es hat eine gewisse Komplexität, ist auch nicht so einfach zu erklären und zu durchschauen. Es ist ja auch in Bewegung, muss man auch sagen. Ne? Also die Regulatorik ändert sich auch an den Themen, die Sichtweisen ändern sich verständlicherweise und dementsprechend ist es für einen Privatanleger schon sehr, sehr schwer, alles das zu durchblicken. Deswegen, ja, ich glaube, es ist gut, wenn beide Seiten sich des Themas annehmen, dann, und das war ja auch das Ziel des Regulators, dass man es als Beratungsverpflichtung ausgesprochen hat. Also mal gedacht, das ist so die Idee.
Gut, das ist dann der Part, den der Gesetzgeber übernehmen kann, dass er dazu eben sagt, ne, wenn, dann müsst ihr alles sagen. Aber du hast es gerade schon gesagt, eure Mitarbeiter sind da eigentlich auch total begeistert drauf eingestiegen, weil klassischerweise ist es ja oft so, ich habe das auch im Podcast jetzt bei anderen Gästen manchmal gehört, dass man so die Mitarbeitenden da auch so ein bisschen ranführen muss an das Thema. Ne? Und es hätte ja auch jetzt sein können, wenn da jemand kommt mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass dann wieder so einige sagen, warte mal ab, bis die Sau durchs Dorf getrieben ist und dann mal beruhigt er sich schon wieder, dann machen wir weiter wie bisher. Aber das heißt, bei euch ist das wirklich so durch die Bank gut angenommen worden von den Leuten und die wollten das so richtig?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sage, 100% haben gejubelt und Fähnchen geschwungen an der Straße, das wäre, glaube ich, würde mir keiner glaubhaft abnehmen.
98 reichen ja auch.
Ja, sozusagen, also es ist eine gute Verteilung, aber wir haben, also ich habe überwiegend positives Feedback bekommen. Also was mich besonders begeisterte, es gab viele Kolleginnen und Kollegen, die von sich aus schon ihre Lebensweise privat einfach so klar umgestellt haben und so einen großen Fokus haben, wo ich davon lernen konnte. Und ich finde, ich habe schon zumindest so das eine oder andere mitgenommen, die dann gesagt haben, wow, da habe ich richtig Bock drauf, das zu unterstützen, und sind dann sehr aktiv geworden, haben aktive Rollen übernommen in den Teams, haben gesagt, hey, ich leite das Green Team, ich multipliziere die Themen, ich unterstütze die Trainings. Ja, dann gab es natürlich viele Menschen, die neugierig sind, aber gesagt haben, wo können wir denn jetzt anpacken? Wo ist denn jetzt unser Thema? So richtig kritische Stimmen. Also da muss ich stehen, da muss ich schon lange überlegen, dass ich da irgendwie viele Stimmen zusammenbekomme. Also vielleicht haben die sich nicht geäußert, keine Ahnung, schließe ich nicht aus. Aber ich habe grundsätzlich das an sehr positive Bewegung gesehen, weil ja, Banking steht ja auch manchmal in der Kritik an der einen oder anderen Stelle. Das war absolut positiv belegt und haben alle gesagt, wow, da können wir unseren Beitrag in der Gesellschaft bringen. Und vielleicht, woran man das ganz gut messen kann, oder ja, ich kann jetzt nicht über einzelne Zahlen sprechen, das verbietet das Bankgeheimnis, aber es gab in dem Konzept verbunden, einer Initiative der Bank, sozusagen noch einen vermehrten Aufruf zu gesellschaftlichen Engagement. Und bei uns sind viele Kolleginnen und Kollegen, ob generell privat oder auch im Rahmen der Bank, gesellschaftlich engagiert. Und diese Kombination hat nochmal eine Wahnsinnsdynamik ausgebracht. Also es war Wahnsinn, was sich da in Deutschland getan hat, wie viele Tausende Menschen und zigtausende Stunden da geleistet wurden an gesellschaftlichem Engagement. Und das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, ne? Also zahlt ja, ja auch auf eine SDG ein. Also da sieht man so wirklich, was das an Dynamik ausgelöst hat. Ja, und du sprichst ja mit Unternehmern regelmäßig. Das hat natürlich auch noch andere positive Nebeneffekte, wenn ich über Teambindung und Teamfindung spreche.
Da sind wir ja auch ganz schnell bei dem Thema Selbstwirksamkeit, ne? Selbstwirksamkeit und auch Transparenz, nehme ich mal an, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Die Beteiligten müssen ja wirklich gut eingebunden sein, Bescheid wissen, was geht nicht. Und Miteinander und Verbundenheit gepaart mit Transparenz bewirkt ja auch Zuversicht. War das auch so ein bisschen so eine Motivation hinter so einem Projekt, da die Leute mit sowas vielleicht zu inspirieren? Oder ist das eher jetzt dann so ein Nebeneffekt gewesen? Habt ihr damit gar nicht gerechnet oder habt ihr das gar nicht so im Kopf gehabt, dass sowas damit möglich sein könnte?
Also zielgerichtet haben wir uns am Anfang darüber eigentlich nicht Gedanken gemacht. Das war ein, sag mal, sehr positiver Nebeneffekt, der sich sehr schnell zeigte, dass der sich sozusagen entwickelt. Und den haben wir natürlich an der Stelle sehr genossen. Der bringt natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen mit sich. Das darf man nicht unterschätzen, ne? Also wenn jemand seine eigene Selbstwirksamkeit entdeckt und sagt, da mache ich jetzt was und krempel ich die Ärmel hoch und verändere was, in welchem Kontext auch immer, dann gibt's natürlich auch an die Führungskraft, an den Arbeitgeber auch gewisse Erwartungen, ne? So, und da sind wir schon ordentlich gechallenged worden, zu Recht. Und manche Dinge, manche Lösungen sind eben auch nicht gleich da. Die fallen nicht so schnell vom Himmel, ne? Also das weiß jeder, der sich mit nicht nur dem Thema beschäftigt. Und da gibt's natürlich auch mal schnell eine Unruhe. So, wann haben wir denn die Lösung? Aber ich finde immer, das ist ein positives Miteinander. Und das ist sehr gut. Das zeigt ja den Willen, etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Und wenn es beide Seiten gleichgerichtet machen, umso besser.
Aber war das dann so ein Projekt auch in der Deutschen Bank, wo so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Learning bei rauskam, dass man gesehen hat, wow, wenn wir die richtigen Projekte haben, dann sind die Leute wirklich begeistert dabei und das kann man auch für die Zukunft gut nutzen? Macht ihr da noch was weiter jetzt?
Ja, also das ist ja, also das Projekt ist jetzt schon anderthalb Jahre abgeschlossen, aber es geht natürlich weiter, ne? Also wir sind noch nicht angekommen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn das schon so ist. Und natürlich kann man da Erfahrung rausnehmen. Also alle, die im Projekt Beteiligten waren sowieso, aber auch alle anderen haben, denke ich, daraus ein paar Learnings mitgenommen, auf die wir jetzt weiter aufbauen, ne? Also wir kooperieren ja auch mit dem WWF unter anderem, wo wir weitere Dinge weiterarbeiten. Und da werden natürlich auch aufbauend aus den Ergebnissen der grünen Filialen Ergebnisse mit rausgenommen und berücksichtigt und weitergeführt. Mhm. Ja. Ja. Der Weg ist erst begonnen. Also schön wäre es, wenn wir da schon durch wären.
Ja. Ihr habt ja nicht nur Privatkunden, sondern ihr habt ja auch viele Firmenkunden in der Deutschen Bank. Ist das was, was ihr jetzt auch versucht weiterzugeben? Weil ihr habt ja jetzt wirklich jede Menge auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Also einmal natürlich das Thema Nachhaltigkeit ist ja wichtig. Ihr habt das ja auch als Ziel, hatten wir ja am Anfang der Zero Alliance.
Ja.
Aber ihr könnt ja auch natürlich jetzt so positive Effekte wie dieses Thema Selbstwirksamkeit, was bewirkt Transparenz, was bewirkt dieses Miteinander. Gebt ihr sowas weiter an Unternehmen?
Also das Konzept an sich jetzt nicht, ist eine spannende Anregung, Jürgen, da müssen wir noch drüber reden, sozusagen. Aber wir geben das natürlich über die Geschäftsbereiche, ne? Also sozusagen das Konzept der grünen Filialen. Am Ende ist der Kunde ja als erstes in der klassischen Filiale. Also dementsprechend ist in der Regel der Kunde ja sehr früh mit dem Konzept irgendwie in Berührung gekommen, in irgendeiner Situation. Und wenn es das Marketing war, der grünen Mooswände, im echten Moos, wenn man die schon gerochen hat, das war schon dahingehend schon was Besonderes. Das haben wir dann weitergeben und diskutiert, wobei man natürlich sagen muss, wenn du ein Unternehmen begleitest, sind das andere Dinge, da ist es ja eher individuell, ne? Das individuelle Fragen, die sich der Unternehmer stellt, wo wir dann natürlich individuell auch begleiten, aber ja, wir nutzen jetzt nicht unser Konzept, dass wir sagen, Unternehmer, wir haben das Konzept gefunden, nutzt das mal. Ich glaube, das tun wir nicht. Nee,
so meine ich das auch gar nicht. Ein klassisches Produktionsunternehmen kann jetzt keine grünen Filialen machen, also es wird ja nicht passen, aber die Idee, dass man Mitarbeitende total begeistern kann, wenn man ein gesellschaftliches Thema hat, wie Nachhaltigkeit, dass die Leute da gar nicht so vielleicht abwehrend reagieren, sondern dass die sogar begeistert davon sind, wenn ein Unternehmen sagt, so, wir wollen das jetzt bei uns anpacken, wie können wir das machen? Da gibt es doch mit Sicherheit auch so einige Learnings, die man von euch so mitnehmen kann. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, so von Open Innovation oder Cross Innovation, was kann ich eigentlich adaptieren? Und ich denke, auch bei euch könnte ich mir vorstellen, wie ihr das mit euren Leuten gemacht habt, so einiges, was man als Unternehmen adaptieren kann, sagen kann, das hat bei denen super geklappt, das werden wir jetzt mal bei uns versuchen, weil wenn das tatsächlich ein Thema ist, was so viele Menschen begeistert, dann können wir da auch was bei uns im Unternehmen reißen, dann fällt ja auch der Umstieg auf einer nachhaltigeren Unternehmensphilosophie womöglich dann viel leichter, als man vorher mal gedacht hat. Also so in dieser Richtung könnte ich mir das eher vorstellen.
Ja. Also da bin ich mir sicher, dass sozusagen vielleicht sogar der eine oder andere Kundin und Kunde von sich aus nachgefragt hat, ne? Also alleine durch die Wand, die war nicht zu übersehen. Was bedeutet das eigentlich? Was tut ihr eigentlich gerade? Dass man darüber ins Gespräch gekommen ist und Dinge erzählt wurden. Und ja, ich sehe das schon so und bin auch deiner Meinung, man muss jetzt nicht alles in der Wirtschaft selbst neu erfinden. Man kann das auch aus anderen Branchen in Teilen adaptieren. Und so wie ich es gesagt habe, also ich glaube, dieses Grundkonzept um Regulatorik müssen sich ja viele mittlerweile kümmern, manche noch nicht, aber die kommen auch bald sozusagen. Das ist ja die eine Seite. Aber du möchtest ja das Mindset, die Arbeitsweise der Kolleginnen und Kollegen in der Firma verändern. Dann kann dieses Vorgehen da klar in vielen Teilen ähnlich sein. Dann ist es egal, in welcher Branche du unterwegs bist. Ne? Und das versuche ich schon rüberzubringen. Deswegen bin ich auch gerne in Podcast Gast und erzähle die Geschichte, damit vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, das ist eine Inspiration, die könnten wir doch bei uns eigentlich auch machen. Ja, so. Und ja, und ich kann immer nur wieder motivieren, das Thema überhaupt anzugehen, also sozusagen sehr offensiv anzugehen, auch in der internen Diskussion. Nicht erst gucken, machen wir es jetzt fehlerfrei? Das ist ja so typisches deutsches Verhalten. Dann kann ich sagen, man startet nie. Ja? Also Gefahr ist ja sehr groß, sondern einfach loszulegen. Also man lernt dabei, fehlerfrei ist sowieso keiner bei dem Thema. Ja, und da ändern sich ja auch Blickwinkel und dann einfach loszunehmen. Und ich glaube, dann findet man in seiner Belegschaft viele Kolleginnen und Kollegen, die von sich aus bereit sind, da eine Extrameile zu gehen, eine weitere Sinnstiftung vielleicht auch in ihrer Arbeit finden und sich einbringen. Und ich glaube, das kann, ja, ich sage immer so, aus einer kleinen Welle eine Monsterwelle machen im positiven Sinne, die nichts was zerstören, sondern aufbauen soll. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich glaube, das kann man sehr gut adaptieren. Also sehe ich genauso zum Konzept der grünen Filiale. Ja. So, also da erzähle ich immer gern drüber, weil ich glaube, das geht. Und das kann man am besten mit der eigenen Belegschaft. Da muss man nicht einen Euro mehr investieren. Man muss wahrscheinlich Zeit investieren am Anfang. Ja, und konzeptionell. Aber es braucht erstmal kein Euro oder neue Menschen oder externe große Beratungsstäbe. Ich glaube, die Power ist vor Ort. Und Menschen, die da mit Herzblut dahinter stehen, so wie ich dich kennengelernt habe oder wie ich es vielleicht auch bin, die gehen dann mit Spaß die Extrameile, um da etwas zu bewegen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich denke, wichtig ist wie immer der erste Schritt, ne? Aber wir in Deutschland lieben ja tatsächlich den Perfektionismus. Also man startet ja nicht, bevor man perfekt ist, und es hoppelt ja keiner unperfekt los, weil jeder perfekt losgehen möchte, und deswegen bleiben so viele stehen. Und das Schöne ist ja aber, wenn man sich das mal überlegt, um wirklich richtig gute Qualität zu erreichen, brauche ich erstmal Quantität. Ich muss ja erstmal eine Menge machen. Also wenn ich perfekt Klavier spielen will, brauche ich erstmal ganz viele Stunden, das heißt ganz viel Quantität, bevor ich dann eben irgendwann die optimale Qualität erreiche. Und ich glaube, bei so Transformationsprozessen ist es oft gar nicht anders. Das
ja,
ist
ja, eigentlich schönes Bild. Ja.
Ähnlich, ne? Ja, aber rein nebenbei, also neben der ganzen Nachhaltigkeit, engagierst du dich ja auch ganz stark für den Erhalt unserer Demokratie. Du bist zum Beispiel bei der LinkedIn-Gruppe Nie wieder ist jetzt aktiv, bist da auch in den regionalen Stammtischen unterwegs, machst auch in deinen Beiträgen auf LinkedIn da sehr viel dazu zum Erhalt der Demokratie. Warum ist dir dieses Engagement persönlich so wichtig? Es spielt ja auch so ein bisschen deinen Hintergrund eine Rolle, denn du bist ja geboren und aufgewachsen in der ehemaligen DDR, ne?
Genau so ist es. Und das ist im Grunde auch die Antwort dazu. Ich bin ja aus Sachsen, sozusagen, ja, macht es doppelt wichtig, gerade, glaube ich, sich dem Thema zu widmen, wenn ich da Wahlentscheidungen zur Landtagswahl sehe. Und das ist der Treiber. Also ich bin in der Diktatur, ich bin ja in der Altersgruppe, dass ich die Diktatur 20 Jahre noch erlebt habe. Zum Glück, als quasi mein Berufsleben so langsam in Schwung kam, hat sich das geändert. Sonst wäre ich sicher auch nicht das, was ich heute bin, was auch immer ich dann wäre, keine Ahnung. Aber zumindest hätte ich diese Möglichkeiten nicht gehabt. Und für mich ist das undenkbar, wie man die Demokratie in Gefahr bringen kann. Und wenn ich dann an meine Kinder denke und überlege, also mein Leben ist Diktatur gestartet, in der Demokratie weitergegangen. Ich hoffe, das endet auch in der Demokratie. Und bei meinen Kindern gäbe es die Gefahr, dass es das Blatt wendet, ist für mich unvorstellbar. Und ich finde, ja, es ist natürlich nicht alles perfekt. Und mir fallen auch viele Dinge ein, vor allen Dingen, wenn man zwei unterschiedliche Gesellschaftssysteme kennengelernt hat, hat man vielleicht sicher auch nochmal an der einen oder anderen nochmal einen anderen Blick. Aber ich kenne auf diesem Planeten gerade kein besseres System. Und meckern ist immer schnell, man kann ja einfach mit anpacken. Und das hat mich einfach umgetrieben. Auch sozusagen dieser Stimmungsumschwung, dieses permanente nur Hetzen und Hass dagegen und alle anderen können es nicht. Irgendwie, also das ist nicht so, also ich finde, ich habe mal gelernt, Optimisten leben länger. Also ich bleibe beim Optimistischen und beim Positiven. Deswegen habe ich versucht, da irgendwie einen Gegenpol zu stellen und musste auch die Energie rauslassen. Also deswegen bin ich in diese Gruppe ehrlich am Anfang per Zufall rein, aufgrund ein, zwei Posts, und ja, mittlerweile sehr, sehr stark engagiert, wie du ja auch. Und ja, freue mich drüber, was daraus sich entwickelt hat. Ist ja wirklich der Wahnsinn. Und auch über die Stammtische jetzt. Ich meine, wir sind jetzt 17 Stammtische in Deutschland. Aus dem Stegreif vor wenigen Wochen war da noch nichts. Und alle sind umtriebig. Ich glaube, mein Postkorb quillt über, was an Engagements durchgeführt wird. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber also es stimmt mich optimistisch auf der einen Seite, aber wir sind ja ein paar Millionen mehr Menschen in Deutschland. Okay. Per se sind es doch schon noch ganz schön wenige, und die Bundestagswahl ist ja nicht mehr weit, ne? Also dementsprechend bin ich da schon noch sehr, sehr skeptisch und hoffe, es werden noch viel, 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 viel mehr Menschen laut und zeigen Haltung, und vor allen Dingen auch aus der Wirtschaft.
Das ist richtig. Das kommt ja zum Glück. Also zumindest hier in Deutschland. In Amerika sind jetzt auch wieder viele, die im vorauseilenden Gehorsam schon wieder einknicken. Da herrscht ja auch ein großer Opportunismus vor. Ich kann dazu sagen, wir haben uns tatsächlich in dieser Gruppe kennengelernt. Da bin ich sehr froh drüber. Und ich werde natürlich auch den Link zur Gruppe, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, unten in den Shownotes verlinken. Wer also auf LinkedIn ist, sollte sich das angucken, kommt gerne mit dazu. Es sind schon weit über 30.000. Ich glaube jetzt über 32.000 Menschen dort in dieser Gruppe, und da passiert was. Wir setzen uns da wirklich ein für Demokratie. Aber du hast gerade noch was gesagt, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil du hast gesagt, du bist ja in der Diktatur groß geworden, und das hat dich dazu gebracht, den Wert der Demokratie zu schätzen. Aber es ist ja gerade in der ehemaligen, also in den ostdeutschen Bundesländern der ehemaligen DDR, wo ja gerade die Menschen mit einer Diktatur groß geworden sind, die sind ja nach Nazi-Deutschland direkt in die nächste reingekommen. Und trotzdem ist genau das der Bereich, wo so viele Menschen eine Partei, eine rechtsextreme Partei wählen oder auch ja generell extrem wählen. Kannst du das erklären, woher das kommt? Oder hast du da irgendwie so ein Gefühl für, warum das passiert?
Oh, ich glaube, da gibt es super schlaue Politikwissenschaftler, die da schon ihr Geschick versuchen, Erklärungen zu finden. Und ich glaube, die eine Erklärung gibt es nicht. Ich glaube, also es ist meine persönliche Meinung, es ist ein Mix aus vielen Punkten. Und das mag schon auch mit einer gewissen Politikverdrossenheit zu tun, die ich sogar in Teilen manchmal nachvollziehen kann, wenn ich so manche Kommunikation sehe oder wie demokratische Parteien miteinander umgehen. Das macht natürlich was mit Dritten. Sozusagen, das mag zur Tagesordnung gehören, aber ich finde, es hat sich in den letzten Jahren schon sehr verschärft. Und Kommunikation folgt Handlung, also dementsprechend macht das was mit Menschen. Der zweite Punkt ist, wir haben eine super komplexe Welt. Wir haben viele Herausforderungen. Und ich meine, Ukraine-Krieg ist ja mit so ein bisschen die Spitze des Eisberges, was immer näher rückt an Problemen, was immer reeller wird. Und da entstehen natürlich auch Ängste, da entsteht Unsicherheit. Dann gibt es eine Transformation der Gesellschaft, die meine ich jetzt nicht nachhaltig, sondern sehen wir uns die ganze Digitalisierung an. Da verlieren wir natürlich auch Menschen, die schlichtweg überfordert sind und sagen, jetzt kommt auch noch KI, bin ich denn dann morgen völlig ersetzt? Also ich glaube, da schüren noch Ängste mit. Und wenn dann jemand kommt und mit einfachen Antworten agiert, ob die überhaupt was bewirken, die Antworten, und ob die überhaupt eine Lösung realistischerweise sind, lasse ich jetzt mal offen. Ich glaube, das kann sich jeder bei komplexen Themen selbst erklären, zumindest viele. Dann ist natürlich die Sehnsucht nach einfachen Antworten, das ist sicher ein weiterer Grund. Ja, und es mag auch rückwirkend den einen oder anderen Fehler gemacht worden sein in der Zusammenführung, dass man da sozusagen vielleicht jetzt, es hat vielleicht ein paar Jahre gebraucht, auch Jahrzehnte, dass diese Fehler nochmal hochkommen, dass man die aufarbeiten muss. Also ich sage mal so, es ist ein bunter Mix und da fallen mir noch viele Punkte mehr ein. Ich würde die gar nicht alle aufzählen. Mhm. Ich denke, die Antwort ist nicht so einfach und es kommt sicher auch dazu, und da maße ich mir nicht an, dass ich das perfekt kann, aber mit Demokratie umgehen muss man ja auch lernen. Also Demokratie hat eben nicht immer nur eine Antwort. Es gibt viele Antworten und dann gibt es schnell einen Kompromiss und da sind alle nicht so ganz glücklich, weil keiner sich so komplett wiederfindet. Aber das gehört da dazu und hat eigentlich über Jahrzehnte gut funktioniert und sehr, sehr gut funktioniert in Deutschland. Man kann sich da einbringen, aber auch das ist zum Beispiel vielleicht auch nicht jedem bekannt. Wo kann ich mich einbringen? Wie kann ich mich engagieren? Ich muss natürlich Zeit und Kraft und meine Meinung investieren. Klar, aber diese Möglichkeiten gibt's und die sieht man vielleicht nicht immer, weil man meint, die Politik hört's nicht. Also ist ein bunter Mix und Potpourri. Alles für mich persönlich keine Begründung, eine Demokratie aufs Spiel zu setzen, um das klarzusetzen. Es mag auch sicher mal nötig sein, den einen oder anderen Denkzettel zu verpassen, aber man verpasst keinen Denkzettel, wenn man das will, und geht damit das volle Risiko. Also ich bin ja Investor als Banker. Das tut man nicht, ne? Das ist oder Top-Strategie, das tut man einfach nicht. Dementsprechend glaube ich, hoffe ich, dass sich bis zur Bundestagswahl noch einmal für eine demokratische Partei umentscheiden und dementsprechend das richtige Kreuz am Wahlzettel setzen. Und vor allen Dingen diejenigen, ich meine, es geht ja immer noch ein hoher Prozentsatz nicht wählen, dass die nicht wählen gehen, auch wählen gehen. Also meine erste Wahl war in der Diktatur. Also ich weiß nicht,
okay. Wann war das?
Na, als ich 18 war, das durfte ich das erste Mal wählen, das war in der DDR.
Keine Ahnung. Dann hattest du die Wahl zwischen SED und SED, oder?
Genau, das war keine Wahl. Also es war keine Wahl. Ja. Und wenn man so überlegt hat, als Jugendlicher ist man ja, muss man ja gar nicht groß Opposition sein, man ist einfach ein bisschen rebellischer, ne? Hey, das will ich einfach.
Dazu.
Ich setze da kein Kreuz, ne? Dann hattest du schon Angst, was ist, wenn ich in der Kabine überwacht werde? Das wusstest du ja nicht. Mhm. Und ganz ehrlich, solche Ängste möchte ich keinem zumuten. Und das sozusagen, also für mich ist es undenkbar, nicht wählen zu gehen. Also damals musste ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwie 2 Kreuze gesetzt und damit war er ungültig, irgend sowas. Aber ist egal, war so meine Art von Demonstration. Da wollte ich gar kein Held sein. Aber ich sag mal, heute ist es undenkbar. Ich finde, man geht und setzt eine Meinung. Und es mag sein, dass keine Partei ist, wo man sich 100%ig wiederfindet. Kann ja gar nicht so sein in der Demokratie. Aber ich bin mir sicher, über ein Wahl-O-Mat oder über eigene Recherche findet man eine, wo man viele Punkte für sich wiederfindet. Und wenn es die kleinste demokratische Partei ist, die auf dem Zettel ist, egal. Aber bitte geht wählen, bitte, bitte.
Ja, ich denke, ein Punkt ist tatsächlich, was du auch gerade schon angesprochen hast. Demokratie kann eben anstrengend sein, weil es gewinnt eben nicht immer unbedingt die Meinung, der ich jetzt anhänge, sondern setzt sich vielleicht eine andere Meinung durch und dann muss ich das eben auch akzeptieren, weil da eben eine Mehrheit sich für gefunden hat und dann kann ich eben als nächstes erstmal wieder bei der nächsten Wahl etwas machen, aber man darf eben auch nicht vergessen, in einer andersartigen Staatsform, so wie du sie erlebt hast, einer Diktatur, zählt dann eben eh nur eine Meinung und ich kann gar nichts verändern. Insofern denke ich, die Demokratie ist und bleibt das, was wir uns erhalten sollten. Und ja, ich freue mich tatsächlich, dass wir da gemeinsam auf einer Linie sind und finde das wirklich spannend und bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt in den nächsten Wochen. Stehen ja Lichterketten an und dergleichen. Die kommen ja im Februar, da werden wir auch noch ein bisschen Werbung für machen. Und hoffen wir, dass es funktioniert. Genau, ja. Denn das ist sinnvoll, was wir machen. Und da sind wir beim Sinnstift, den ich ja immer wieder gerne verschicke. Du bekommst den auch noch. Ich glaube, du hast ihn auch noch nicht gekriegt. Das ist irgendwie mit der Post. Der Dr. Heiko Mautra erzählte mir letztens, als ich ihn bei der Wertekommission getroffen habe, er war 6 Wochen unterwegs als Briefpost. Also, ja.
Da geht auch noch was. Da ist auch noch Luft.
Ja, da geht noch was, genau.
Aber du sollst ihn bekommen.
Ich behalte ihn jetzt einfach, auch wenn ich muss den vielleicht einfach Wochen, Monate vorher verschicken, wenn ich dann immer weiß, wen ich da habe. Aber der Sinnstift, das wird ein Bleistift sein. Damit kannst du ganz viel toll schreiben. Der schreibt wunderschön und dann ist oben so eine kleine Samenkapsel dran. Und wenn du dann soweit nichts mehr schreiben kannst, pflanzt du die einfach ein, gießt das. Gießen ist ganz wichtig, haben wir letztens festgestellt. Und dann sollten da vergissmeinnicht raus.
Der Sinnstift.
Zu dem Sinnstift gibt es immer eine Frage. Meine Frage an dich. Was ist dein Warum? Was treibt dich an, dass du jeden Morgen aufstehst und sagst, ich mache jetzt mein Ding hier?
Mein Warum? Oh, jetzt hast du mich aber erwischt. Da sozusagen
das ist der Sinn der Frage.
Sehr schön. Mein Warum ist sozusagen, ja, eine positive Zukunft zu gestalten. Und da möchte ich meinen Fußabdruck oder Handabdruck hinterlassen, ob das demokratisch in der Politik oder in der Nachhaltigkeit ist. Das ist mein Antreiber. Und dann gehe ich mit gutem Gewissens irgendwann von diesem Planeten und weiß, meinen Kindern und Enkeln und den nächsten Generationen geht's hoffentlich mindestens genauso gut wie uns.
Und sie werden die als guten Vorfahren sehen.
Das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, mir ist es, Hauptsache ihnen geht's gut. Und wenn sie sich dann noch dabei an mich erinnern und sagen, der hat doch damals, dann ist es schöner. Aber ich werde es ja nicht mehr wissen. Also dementsprechend. Die Grundlage schaffen ist der entscheidende Treiber.
Ja, aber ein starkes Warum. Großartig. Sehr schön. Dann sind wir bei den 3 schnellen Fragen zum Abschluss. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was war dein erstes Auto? Wir hatten es ja gerade. Du fährst gerne schnelle Autos. Was war dein erstes?
Das war damals sehr schnell. Es war ein Trabant 601S. Ja. Sozusagen war kurz vor der Wende, also vorher, also da die Wende war, habe ich mir den Trabant damals irgendwie bekommen können, leisten können. Sonst wäre das gar nicht drin gewesen, weil klar war, das ist endlich. Das war mein erstes Auto. Das
Wie lange hast du gefahren?
Den habe ich, glaube ich, so 2 Jahre, 3 Jahre gefahren. Und dann, habe ich mir einen Golf geholt, sozusagen auf Kredit damals. Wäre ich mühsam jeden Monat abgespart, sozusagen einen Golf geschaffen. Das war der schlechthin. Der ist, glaube ich, noch öfter geputzt worden als der Trabant. Keine Ahnung. Also der war poliert
ohne Ende. Jetzt sag nicht, es war ein Golf GTI.
Nein, das war nicht drin. Okay. Die schnellen Autos kamen dann später, als ein bisschen Spielraum im Monat war. Dann war da mehr drin.
Okay.
Die ersten Autos waren nicht so schnell.
Eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle, weil ich lerne da immer ganz viel kennen durch. Welches Buch liegt denn gerade aktuell bei dir im Bett? Was liest denn gerade?
Oh, du sozusagen kannst ja so ein bisschen hier in mein Büro gucken, aber hier liegen ganz viele Bücher, die ich gerade so gleichzeitig lese. Vor allen Dingen durch meine Podcast-Gäste versuche ich mich dann letztendlich auch immer mit einzulesen für meinen Podcast. Kennst du, ne? So, und Klima-Bullshit-Bingo, unter anderem gerade ganz, ganz offen. Da bin ich aber fast durch. Weil mit Jan habe ich schon gesprochen in der Runde. Und viele, Maya Göbel liegt hier oben drauf, gerade sehe ich. Wir können auch anders und ich könnte so durchgehen. Du wirst feststellen, die Richtung ist momentan sehr klar, in welche Richtung diese Bücher gehen. Die haben alle was mit Nachhaltigkeits- und Lösungsgedanken in der Richtung zu tun. Ja.
Gut, also die kenne ich jetzt alle schon, deswegen nichts Neues für mich dabei irgendwie, wo du sagen wirst, das muss ich unbedingt lesen.
Warte, doch, da war was dabei. Warte mal, ich gucke mal, ob du das kennst. Muss ich nochmal ganz gucken. Kennst du Brainview?
Brainview?
Brainview von Hans-Georg Heusel.
Ja, natürlich kenne ich das. Das habe ich im Regal stehen. Ich wusste doch, das kam mir bekannt vor. Das ist schon ein bisschen älter.
Das ist schon ein bisschen älter, genau. Deswegen, ich kann das aber nicht. Aber ich hatte die Ehre, Hans-Georg kennenzulernen. Ist ja eins der Top 100 Wirtschaftsbücher aller Zeiten.
Coole Sachen hat er geschrieben.
Sehr cooles Buch, ja. Genau.
In der Richtung ist übrigens, wenn ich da vielleicht einen Tipp geben kann, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Friederike Fabricius. Flow at Work, super Buch, kann ich echt empfehlen. Da geht es um Neurosignaturen. Kann man wirklich viel, viel und eine Menge lernen. Sehr, cool. Sehr cool.
Cool, danke.
Ja, dann die letzte Frage. Was ist dir heute wichtiger, nachdem du ja schon etwas im gesetzteren Alter bist? Karriere oder Familie?
Familie, ist ganz klar. Also es gibt sicher Altersstufen, wo das schwer, also nein, natürlich geht es da immer Familie vorgehen, ne? Aber du musst ja die Familie ernähren, also muss es irgendwie beides laufen, aber Familie geht vor, ganz klar.
Immer, ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gar nicht anders erwartet, ehrlich gesagt.
Also, ja, das wollte ich gerade sagen. Nee. Also Familie geht vor und ja, mit drei Kindern ist da auch einiges zu tun.
Das stimmt. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank auch, dass ihr dieses Mal bei meinem Podcast Gewinn mit Sinn wieder dabei wart. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, Enrico Eberlein, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Deutschen Bank. Und er hat übrigens auch seinen eigenen, sehr hörenswerten Podcast, 5 nach 12, in dem er über Nachhaltigkeit auch mit ganz vielen spannenden und inspirierenden Gästen spricht. Und den Link findet ihr dann auch unten in den Shownotes. Hört da mal rein, das ist wirklich sehr, sehr hörenswert, sind tolle, tolle Gespräche. Bei. Ja, und mein Name ist Jürgen Schöntoff von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es ja nach wie vor, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und da haben wir mittlerweile auch in Deutschland ganz viele Unternehmen mit großartigen Ideen, tollen Produkten, die ja auch nachhaltig sind, die Verantwortung übernehmen für Gesellschaft, für die Menschen, mit denen sie zu tun haben und die damit ja auch einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Und natürlich auch eine große Verantwortung. Denn sie können auch Menschen zum Umdenken und zum Andershandeln bewegen. Wir haben da auch heute ein schönes Beispiel gehört, wie man das dem Thema Nachhaltigkeit erreichen kann. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir natürlich auch ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Enrico, für das tolle Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, Jürgen. Hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.